Du interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Hallo, eine neue Folge Leben 1900. Ich finde irgendwie, dass ich ein bisschen schneller geworden bin. Ich bin mir gar nicht sicher, wann ich die letzte Folge veröffentlicht habe, aber gefühlt war das gestern. ich habe so ein paar Themen, über die ich total gern sprechen wollen würde. Und heute habe ich mich für das Thema Kommunikation entschieden. Also wenn euch das interessiert, wie sich die Kommunikation entwickelt hat und was 1900 da so gang und gäbe war, dann bleibt gerne dran. Ja, erstmal möchte ich unbedingt noch einen kleinen Nachtrag zu der letzten Folge geben. Und zwar hatten wir ja über Shopping gesprochen und ich hatte darüber sinniert, wie das wo war mit Quelle und Otto und den Versandhäusern und Kleidung bestellen. Und dann habe ich eine ganz liebe Nachricht von euch bekommen. Tausend Dank überhaupt, dass ihr mir Nachrichten schreibt. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und zwar, dass das natürlich maßgeblich an die Konfektionsgrößen gebunden war und dass es noch gar nicht immer Konfektionsgrößen gab, also S, XS, S, ML, XL, XXL oder 34, 36, 38 und so weiter. Und das ist natürlich ein wahnsinnig spannender Punkt, den ich da in der Folge gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, natürlich, das ist an die Konfektionsgrößen gebunden. Und bevor es die Konfektionsgrößen gab, gab es Schnittmuster, die gab es schon so 1860 ungefähr und so einheitliche Konfektionsgrößen dann ab den 1930er Jahren. Also da hing es natürlich auch mit zusammen, denn wie sollte man was bestellen, wenn es keine Größen gab? Und man konnte schwierig wahrscheinlich nach Schnittmuster bestellen und der Input, den ich da von euch bekommen habe, das ist natürlich, wenn man die Person irgendwie kannte oder die Größen oder die Schnittmuster bekannt waren, dann konnte man das schon kommunizieren, aber irgendein Maß brauchte man ja. Also vielen Dank dafür. Und jetzt lass uns über Kommunikation sprechen. Was ist so das Älteste, was einem einfällt, wenn man über Kommunikation nachdenkt? Ich finde, das sind die Brieftauben. Und die Brieftauben, die benutze ich immer so ein bisschen, ich habe das fast schon ins Lächerliche gezogen. Also ich bin super schlecht per WhatsApp, ich bin eigentlich generell super schlecht zu erreichen, weil ich antworte sehr schlecht. Ich freue mich immer total, wenn mir jemand schreibt, aber bis ich geantwortet habe, vergehen noch immer so 2 bis 22 Werktage. Und dann sagen die Leute immer, oh Mensch, es ist einfacher, dich per Brieftaube zu erreichen. Und das ist aber immer so ein bisschen so, ja, per Brieftaube. Nein, die Brieftaube ist ein durchaus super ernstzunehmendes Kommunikationsmedium, was wir 1906 im Gutshaus zwar nicht genutzt haben. Was es da aber durchaus noch gab, die Brieftaube wurde im Ersten sowie auch im Zweiten Weltkrieg sowie in sehr vielen anderen Schlachten und kriegerischen Auseinandersetzungen eingesetzt, denn sie ist einfach viel schneller als Mensch. Boten. Es gibt sie schon ewig. Schon vor Christus im alten Ägypten hat man Brieftauben benutzt. Wer kennt diese Kinderserie Leo da Vinci? Mittlerweile habe ich ganz schön viel Wissen aus irgendwelchen Kinderserien. Ich weiß manchmal nicht, ob das creepy ist oder ob das irgendwie lässig ist. Auf jeden Fall habe ich des Öfteren mit meinen Kindern Leo da Vinci geguckt und da dreht sich sehr viel um Brieftauben. Die halten sich ja entweder in Genua oder in Venedig auf und zwischen diesen zwei Punkten werden ganz gerne mal Brieftauben versandt und die sind auch unglaublich zuverlässig und schnell und so war es in Wirklichkeit auch. Nicht nur Leo da Vinci hat damit kommuniziert oder die Familie, die Medici, sondern zum Beispiel auch der Pressedienst Reuters hat seine Arbeit, ich habe da zwei verschiedene Sachen gelesen, aber ich habe auch gelesen, dass sie mit Brieftauben begonnen haben, 1851. Also die Brieftaube überhaupt nicht zu unterschätzen als Kommunikationsmedium, die jetzt heute ehrlicherweise sich jetzt nicht mehr so hier durchsetzt, eher im Hobby- und Sportbereich. Es gibt das ja, ich glaube, es ist offiziell ja immer noch ein Sport, Tauben so zu züchten, irgendwo auszusetzen und wer dann am schnellsten nach Hause kommt. Aber für den Versand einer Message habe ich es jetzt weniger erlebt. Und dann ist es ja auch, glaube ich, so, jetzt lasst mich nichts Falsches sagen, dass die Brieftaube ja immer nur einseitig fliegen kann. Ne? Sie kann immer nach Hause fliegen. Also ich kann sie irgendwo mit hinnehmen und dann kann sie nach Hause fliegen, oder? Also keiner von euch könnte mir jetzt zum Beispiel einen kleinen Love Letter per Brieftaube senden, denn ich bin nicht das Zuhause der Brieftaube. Ne? Es geht immer nur in die eine Richtung. Von daher war es immer schon ein bisschen schwierig, ist aber sehr, sehr viel eingesetzt worden als Kommunikationsmedium. Und wenn man die Brieftaube jetzt sozusagen als Luftpost bezeichnen möchte, dann gab es natürlich die ganz normale Briefpost auf dem Bodenweg, auch immer schon parallel. Die ist per Bote konnte man schon immer, seit man sich gewünscht hat, Nachrichten zu verschicken, Nachrichten auch verschicken. Das hat natürlich unter Umständen sehr lange gedauert. Das war auch vielleicht gar nicht so ganz zuverlässig. Man wusste ja nicht so genau, will der Bote überhaupt ankommen oder wenn er will, kommt er denn überhaupt an? Eine ganz bekannte Botengeschichte ist natürlich die Marathongeschichte, in der der Bote von Marathon nach Athen laufen sollte, wegen einer Schlachtnachricht. Und nachdem er Athen erreichte, kurz danach verstorben ist. Ja, also Boten schon immer da gewesen. Und dann ist das auch individuell gewesen. Man konnte einen Boten losschicken und der hat dann eine Nachricht übermittelt. Dass man das jetzt als Linie gemacht hat, das ist erst 1490 entstanden. Und zwar der Kaiser Maximilian hat zum ersten Mal die Familie Taxis beauftragt, eine regelmäßige Postlinie zur Beförderung der kaiserlichen Dokumente zu unterhalten. Und das sind die Anfänge der Post, dass es ein System gab, in das alle Menschen ihre Nachrichten quasi einwerfen konnten und dann sind die befördert worden. Und mit der Post sind wir dann auch schon beim Hauptkommunikationsmedium im Gutshaus. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich darüber gesprochen habe, wahrscheinlich über die von technischen Neuerungen. Es gab hauptsächlich Briefe. Man konnte sich Briefe schreiben. Jetzt noch mal ein kleiner Exkurs, was die Drehbedingungen angeht. Also man konnte Briefe selber schreiben und man konnte Briefe bekommen. Die sind auch von einer echten Postbotin da abgegeben worden. Die Briefe, die wir geschrieben haben, haben wir nicht frankiert. Sie sind dann später von der Produktionsfirma frankiert worden. Und wir haben die noch mit Siegelwachs oder so Hasenkleber zugeklebt. Habe ich jemals schon mal in irgendeiner Folge was von diesem Hasenkleber erzählt? Wenn nicht, dann mache ich das jetzt. Das war so eine zähe Masse. Ich weiß gar nicht, ob man die anrühren musste mit Flüssigkeit. Und dann konnte man die so auf das Papier streichen. Also wir Gesinde hatten keine Briefumschläge. Wir haben einfach den Brief so geklappt, also das Papier so ineinander geklappt, dass das dann aussah wie ein Briefumschlag. Und dann konnte man das da drauf streichen und dann war das so ganz zäh, so wie so eine Mischung aus Harz und Kaugummi. Und dann konnte man damit was kleben. Ich habe versucht, das zu googeln. Ich glaube, dass es Hasenkleber hieß. Mehr fällt mir dazu einfach nicht mehr ein. Ich habe darunter nichts gefunden. Ich muss dringend, auch schon wieder ein kleiner Exkurs, ich muss dringend mit anderen Menschen sprechen, die mit mir in diesem Gutshaus gewohnt haben. Ich bin da immer noch dran. Ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist, Leute zu überzeugen, mit mir in diesem Podcast zu sprechen. Wenn ihr zufällig jemanden kennt, bitte, vielleicht könnt ihr nochmal Überzeugungsarbeit leisten. Es ist wirklich sehr nett und ich würde mich freuen. Ich will gar nicht zu viel Werbung in eigener Sache machen, aber es ist noch ein anderes Thema. Wir waren beim Thema Post. Also man konnte Briefe schreiben und wir konnten auch per Brief erreicht werden. Das war's dann auch schon. Wenn sich jetzt jemand fragt, der vielleicht ein paar Zahlen im Kopf hat, wieso, was war denn mit dem Telefon? Das ist doch 1876 hat doch Graham Bell sozusagen das Telefon erfunden. Das war doch 30 Jahre vor unserer Zeit. Ja, 30 Jahre haben nicht gereicht, wie bei so vielen Erfindungen. Um 1900 hatten in den USA schätzungsweise 1-2% aller Haushalte ein Telefon. In Deutschland ist es schwer zu ermitteln, welche Zahl das war. Es war unglaublich gering. Und jetzt haltet euch bitte fest, das Telefon in den Privathaushalten in Deutschland hat sich erst ab den 1970er Jahren etabliert. Kleine Geschichte aus meinem privaten Kreis. Ah, jetzt habe ich gerade das Gefühl, die habe ich schon mal erzählt. Ah, aber in welcher Folge? Ich habe doch noch keine Kommunikationsfolge gemacht, oder? Vielleicht sollte ich mal in die Titel meiner Folgen gucken. Und zwar, mein Onkel, der ist Lehrer geworden, der hat Lehramt studiert, das muss ja 1970 gewesen sein ungefähr, und weil meine Oma eben noch kein Telefon hatte, musste die Schule oder die Zusage, dass er die Stelle an einer Schule bekommen hat, konnte nicht in seinen Haushalt übermittelt werden, sondern man hat dann versucht, Nachbarn telefonisch zu erreichen, bis man jemanden im Umkreis gefunden hatte, der ein Telefon hatte und der wiederum musste dann zu meiner Oma oder zu meinem Onkel gehen und sagen, die Nachricht überbringen. Wow. Oder hättet ihr das gedacht, dass es einfach so spät sich erst etabliert hat? Und wenn wir jetzt beim Telefon sind, dann sprechen wir ja davon, dass man auf die Idee gekommen ist oder es auch technisch umsetzen konnte, Sprache über Strom mit Strom zu übertragen. Das ist in der ganzen Geschichte der Übertragungswege von Nachrichten und Sprachen, ist das so ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt da gar nicht so drin ist in diesem Elektrothema. Es gibt ja zum einen die Sache mit dem Strom, wo man dann eben jetzt ein Kabel hat. Und dann gibt es ja noch die Sache ohne Kabel, also über Wellen. Und da gibt es in den ganzen Jahren so ab schon ab 17:30 fängt das im Prinzip an, immer wieder verschiedene Menschen, die da ein Stückchen weitergekommen sind und die wieder einen Übertragungsweg gefunden haben. Und die Zahlen wären zu kompliziert, deswegen lasse ich die einfach weg. Nur eine Sache, da müssen wir noch kurz drüber sprechen, und zwar ist das so zwischen der Post und dem Telefon, und zwar der Telegraph. Und da sind wir direkt schon wieder bei einer Kinderserie, und nämlich Heidi. Wer hat auch Heidi geguckt? Ich weiß gar nicht, ob ich das als Kind geguckt habe oder ob ich das jetzt erst wieder geguckt habe mit den Kindern. Da gibt es eine Folge, wo der Telegrafenmast in dem kleinen Dorf im Dörfli von Heidi gebaut wird. Und zum ersten Mal wird der Bevölkerung, die sehr skeptisch ist, vorgeführt, wie man einen Telegramm verschickt. Die Telegrafie. Also eine Nachricht wird in Wörtern, also keine Sprache wird versendet, sondern es werden Wörter versendet. Und für diese, es gab die Erkenntnis, dass man mit Strom sowas versenden kann, schon 1730, und 1774 gab es auch die erste elektrische Telegrafie. Aber was natürlich sehr wichtig war, um das alles zu etablieren, war das Morse-Alphabet. Morse hat dann 1837 dieses Alphabet entwickelt, mit den Klopfzeichen sozusagen, und dann 1850 hat sich die Technik durchgesetzt, und das war alles noch über Stromleitungen. Und ab 1909, also kurz nach meiner Zeit im Gutshaus, gab es dann sogar schon die Funktelegrafie. Also man hat noch nicht Sprache übermitteln können, aber Wörter mit Funk. Sprache, da waren wir noch beim Telefon, was über Strom funktioniert hat. Oh mein, ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt, weil ich finde das selber so ein bisschen verwirrend. Ich habe ja Maschinenbau studiert und mein Antithema war Elektrotechnik. Ich kann mir zwar durchaus vorstellen, dass Strom bewegte Ladung ist, und dann hört es auch schon auf. Und merkt ihr noch was anderes beim Thema Kommunikation? Ich schweife in dieser Folge ständig vom Thema ab. Ich glaube, das ist sehr versinnbildlichend für die Kommunikation von eventuell Frauen, dass sie abschweifen. Und deswegen dauern Mädelsabende auch so lang, weil man von Hölzchen auf Stöckchen kommt. So, und jetzt fasse ich das nochmal zusammen. Es gab die Brieftaube, dann gab es die Briefpost, dann gab es den Telegrafen und dann das Telefon. Genau, die Telegrafie war sehr teuer. Hat jemand von euch in den frühen Jahren seiner Jugendlichkeit oder Erwachsenen-Dasein oder vielleicht Kindheit mal ein Telegramm bekommen? Ich nie, leider, leider. Aber ich erinnere mich daran, dass das sehr, sehr teuer war, ein Telegramm zu verschicken. Ich hätte so gern Preise genannt. Das einzigste Verlässliche, was ich gefunden habe, war die letzte Zahl, die ein Telegramm gekostet hat. Man hat den Dienst bei der Deutschen Post nämlich 2022 erst eingestellt, weil die Nachfrage gesunken war. Dass sich das überhaupt bis 2022 gehalten hat, finde ich höchst erstaunlich. Und da hat ein einfaches Telegramm mit 160 Zeichen 12,57 Euro gekostet. Wer erinnert sich noch daran, dass eine SMS 160 Zeichen hatte? Und wer erinnert sich auch noch daran, wie wahnsinnig schwierig das war, alles, was man sagen wollte, in eine SMS zu packen, und dass es die wildesten Abkürzungen gab für alles? Ja, das war ungefähr beim Telegrammschreiben nicht anders. Deswegen gab es nicht umsonst das Wort Telegrammstil. Das kommt natürlich genau daher, dass man sich wahnsinnig abgekürzt halten musste, um möglichst viel in so einer sehr teuren Nachricht zu verpacken. Haben wir im Gutshaus nicht gehabt. Wer die Serie aufmerksam verfolgt hatte, weiß, dass wir ein Nottelefon da hängen hatten, was aber nicht besonders antik war, sondern was für echte, ernste Notfälle gedacht war. In echt 1906 in Deutschland hätten wir wahrscheinlich auch noch ein Geheimtelefon gehabt. Die ganz, ganz reichen Haushalte hätten das schon kaufen können, aber es war schon sehr hochpreisig. Heißt hochpreisig genau? Das, was ich gefunden habe, ist, dass es ein Arbeiter ungefähr 100 Mark verdient hat. Dann hat ein Telefon ungefähr 200 Mark gekostet, also den doppelten Monatslohn. Ich glaube, das ist realistisch, denn das erste Handy hat 4.000 Dollar gekostet. Was, wenn 1970 der Monatslohn ungefähr bei 2.000 Dollar lag, auch ein doppelter Monatslohn ist. Also das hätte man natürlich niemals ausgegeben. Wie sollte man das sparen? Das hätte ja Jahre gedauert. Und das erste Handy, ich habe es gerade erwähnt, gab es 1970 bis 1980, und zwar von Motorola. Da liegt eine extrem lange Zeitspanne dazwischen, denn zwischen der Vorstellung, dass es das jetzt gibt, bis zu der Markteinführung sind einige Jahre nochmal vergangen. Ja, und die Entwicklung des Handys, ich weiß nicht, wie jung ihr teilweise seid, die ihr mir hier so zuhört, die ist natürlich auch nochmal retrospektiv lustig gewesen. Die ersten Handys sahen natürlich ein bisschen anders aus als heute. Ich weiß noch, ich war so ein BlackBerry-Fan. Ich hatte dieses Handy, wo einfach noch eine gesamte Tastatur mit dabei war, also in Mini. Denn diese Sache, dass man auf dem Screen rumgetippt hat, die gefühlt, also meinem Alter, ist noch sehr neu. Und die hatten ja auch noch am Anfang eine Antenne. Die konnte man wahlweise einklappen oder die war einfach da dran. Also da möchte ich jetzt gar nicht so tief ins Detail gehen, aber das wäre eine Folge für sich wahrscheinlich wert, dass sich da auch sehr schnell sehr, sehr viel getan hat. Ja, das Handy. Also wir sind jetzt von der Post und zwischendurch mit dem Telegramm auf das Telefon gekommen und dann auf die Funktelefonie, die das Handy verursacht hat sozusagen. Es gab aber ja noch das Fax. Das erste mechanische Gerät gab es schon 1843, kommerziell nutzbar sogar ab 1855. In Deutschland erst ab 1974. Und ich habe meine ersten Ferienjobs noch sehr viel mit Faxen verbracht. Also Faxen, das war schon so ein Ding noch. Man hat eigentlich alle Sachen gefaxt. Man hielt nämlich das Fax, und das ist auch heute tatsächlich noch der Grund, warum es überhaupt noch Faxgeräte in vielen Branchen gibt, für sicherer als die E-Mail. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, ich hatte mal einen Ferienjob, da habe ich fast ausschließlich, musste ich Mahnungen verfaxen an Kunden. Und genau, also Daten, die in irgendeiner Form sensibel sind oder waren oder wie gesagt heute noch sind, werden sehr gerne gefaxt, weil man das für weniger gut hackbar hält sozusagen. Ich habe dann später, so in den 2010er Jahren, würde ich das mal so umreißen, in der Agrarbranche gearbeitet. Und da ist das auch noch richtig üblich damals gewesen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, dass jeder Landwirt oder jeder landwirtschaftliche Betrieb eigentlich ein Faxgerät hatte und man hat alle Informationen gefaxt. Zum Beispiel Wetterdaten und dann eben die Empfehlung, wie man die Felder entsprechend der Wettererwartung bestellt. Solche spontanen Infos, die sind alle gefaxt worden. Es geht natürlich wahnsinnig viel schneller als der Briefversand, und dass man da oder dass man in der Landwirtschaft im täglichen Business so regelmäßig in E-Mails geguckt hat, das war ja auch noch nicht so etabliert. Da hat man die Leute gar nicht mit erreicht und deswegen hat man gefaxt. Heute ist es immer noch etabliert, so wie ich das nachrecherchiere, dass es eben als sichere Sache gilt. Ich persönlich habe jetzt nicht mehr so viel mit Büroarbeit zu tun, dass ich das beurteilen könnte. Wenn ihr in einer Branche arbeitet, in der sehr viel gefaxt wird, dann schreibt mir das gerne mal. Das würde mich sehr interessieren. Arbeitet vielleicht jemand von euch in der Agrarbranche und wird da immer noch so viel gefaxt? Ich kann mich auch in meiner Kindheit erinnern, meine Freundin, die hat einen landwirtschaftlichen Betrieb und da kam auch immer Faxe an. Ich fand das ganz toll, weil bei uns zu Hause, da gab es das nicht. Mein Vater war Lehrer und ich erinnere mich noch so gut an die Schreibmaschine. Diese Tippex-Streifen, die man da so einfügen musste, wenn man einen Fehler gemacht hat, die das dann so geweißt haben und dieses Geräusch, wenn man diese zurückgeschlagen hatte. Und diese Schreibmaschine war nämlich nicht elektrisch. Und meine Freundin, die aus der Landwirtschaft, die hatten nämlich eine elektrische Schreibmaschine und ein Faxgerät. Und das fand ich ganz toll. Das hat mich sehr beeindruckt. Das ist ungefähr heute so, wie wenn deine Kumpels schon das neueste iPhone haben und du bist irgendwie noch bei Version 11. So wie ich im Übrigen. So beeindruckend war das damals auf jeden Fall, auch wenn jemand für ein Faxgerät und eine elektrische Schreibmaschine hatte. Und die elektrische Schreibmaschine führt mich ganz genau direkt zum nächsten Kommunikationsthema, und zwar die E-Mail. Wir haben hier zu Hause so ein Memory-Spiel, da muss man immer den richtigen Erfinder zur richtigen Erfindung zuordnen. Also das ist dann immer das Paar. Und da ist nämlich auch Tomlinson dabei. Der hat 1971 die erste E-Mail sozusagen verschickt und hat auch direkt seitdem das @-Zeichen etabliert als Kennzeichnung für die Adresse. 1984, schon einige Jahre später. Ihr merkt, bei ganz vielen meiner Folgen, sehr viele, viele, viele Sachen sind in den USA einige Jahre vor dem deutschen Markt da gewesen sozusagen. Also 1984, die erste Mail auf einem deutschen Computer angekommen. Wer die Story kennt, vielleicht wird es euch irgendwann mal die 1-Million-Euro-Frage beantworten. Nein, weiß ich nicht. Das ist aber so ein random Wissen, was ich aber irgendwie ganz lustig finde. Das ist die Geschichte mit dem Schreibfehler. Da hat man nämlich um die Deutschen, die ist aus den USA nach Deutschland geschickt worden und man wollte das deutsche Willkommen schreiben, was ich total die schöne Geste finde, und hat das Willkommen mit einem L geschrieben. Das ist sehr bekannt, dieser Rechtschreibfehler quasi in der ersten Mail, die jemals in Deutschland angekommen ist, in irgendeinem Entwicklungskeller in, ich glaube, in Süddeutschland. Aber nicht in einer großen Firma, sondern ich glaube eher in so einer kleinen. Viele Dinge, gerade in der IT-Branche, sind ja in Garagen erfunden worden, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, so viel also zum Thema Kommunikation im Allgemeinen. Und was ist jetzt mein persönliches Resümee? Also 1906 im Gutshaus damals, habe ich da irgendwas vermisst, dass ich nur Briefe schreiben konnte? Schwer zu sagen. Es war ja nicht so wie heute, dass jeder ein Handy hatte, dass man das auch die ganze Zeit bei sich hatte und dass man den ganzen Tag über WhatsApp oder ähnliche Messenger-Dienste kommuniziert hätte. Von daher, das hat man nicht vermisst, weil man es gar nicht so hatte. Habe ich zum Beispiel vermisst, jemanden anzurufen oder so? Nein, ich kann mich überhaupt nicht an das Gefühl von Vermissen von Kommunikation erinnern. Jetzt war das aber natürlich auch wahnsinnig spannend und aufregend alles. Auch wenn irgendwann der Alltag eingekehrt ist, war es trotzdem ein wahnsinniger Impact. Man hätte jetzt auch gar nicht so die Zeit gehabt zu kommunizieren. Und das mit den Briefen, das ist schon sehr besonders. Dieses Warten auf die Post, diese Freude jedes Mal, wenn ein Brief für einen dabei ist, ist es fast so ein bisschen melancholisch, dass ich das vermisse. Weil heute kommt, ja, man wartet ja eher auf Pakete, weil man irgendwas bestellt hat. Wartet man auf Briefe, wartet man auf eine Nachricht von jemandem, der einem was bedeutet? Wartet ihr? Wie viel Post bekommt ihr denn noch? Außer hier und da mal eine Rechnung, die vielleicht nicht elektronisch verschickt wird? Die ganze Sache endet wahrscheinlich wieder in dieser Geschichte mit der Langsamkeit, was ich schon in der einen oder anderen Folge als Resümee gezogen habe. Unsere Welt ist wahnsinnig schnell geworden und manchmal vermisst man vielleicht einfach so diese Langsamkeit, dass man einen Brief schreibt, den abschickt, dass man darauf wartet, dass der ankommt. Das weiß man ja auch nicht immer so ganz genau, und dass man dann irgendwann eine Antwort kriegt. Ich habe jetzt gerade ein Paket mit ein paar Geschenken an eine Freundin in Österreich geschickt und ich sitze jetzt schon so jeden Tag da und denke, ob sie es wohl schon bekommen hat. Ich könnte das natürlich in der Sendungsverfolgung nachgucken. Das, soweit möchte ich aber dann gar nicht gehen in meinem, das ist ja schon wieder so diese Kontrolldinge, die wir heute tun können. Also ich möchte einfach eher darauf vertrauen, dass sie sich eines Tages meldet und sich vielleicht gefreut hat über das Paket. Auch etwas liebevoll zurechtzumachen, dann zu verschicken und dann zu hoffen, dass man jemanden anderen damit erfreut. Also zum Beispiel verschicke ich jedes Jahr Weihnachtskarten und ich habe so eine Excel-Tabelle, eine der wenigen Excel-Tabellen in meinem Leben, die sich etabliert haben. In der stehen so 50 bis 70 Adressen drin und die kriegen jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Und irgendwie finde ich das auch so eine Art Wertschätzung, dass man sich die Zeit nimmt, eine besondere Weihnachtskarte gestaltet, die dann verschickt. Und auch wenn das Moment des Öffnens und der Freude vielleicht bei einigen nur kurz ist, die wenigsten stellen die sich ja dann auf oder pinnen sie sich irgendwo hin. Aber diesen kleinen Moment der Wertschätzung, dass ich an dich gedacht habe, vielleicht etwas mehr als eine WhatsApp zu tippen. Ich weiß es nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Ich habe mittlerweile auch schon immer so ein bisschen Angst, dass man den Nachhaltigkeitsgedanken dann da vermisst. Dass man so denkt, oh, jetzt hat die wieder hier Papier verschickt und so. Und das ist ja auch nicht gut für die Umwelt. Ja, absolut. Ja, der elektronische Verkehr ist in vielen Bereichen sicher deutlich besser als jeder Zettel. Dann denke ich, ich bin total dabei, alle Rechnungen elektronisch, alles elektronisch, aber so eine Weihnachtskarte oder eine Geburtstagskarte, auch wenn man die sich vielleicht erstmal nicht mehr anguckt. Also ich sammle das alles in Kisten. Und meint ihr nicht, dass wenn wir alt sind und in Ohrensesseln sitzen, dass wir diese Kisten dann nochmal rausholen und durchgucken? Irgendwie stelle ich mir das schon so vor. Ist das zu naiv? Schreibt mir gerne, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Ich weiß es nicht und ich hätte richtig Lust auf Input, wie ihr das seht. Sagt mir das gerne mal. Ist das romantisch oder ist das nicht mehr nachhaltig? Das ist der Zwiespalt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Ich freue mich sehr. Ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss.